Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Podcast. Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Ty Parker, ich bin Transformationscoach und ja, worum geht's hier auf meinem Podcast, worum geht's in diesem Podcast? Hier dreht sich alles um Persönlichkeitsentwicklung und Transformation im Großen und zwar für neurodiverse Menschen. Das heißt, im Speziellen geht es um die Themen hoch- und vielbegabte Scanner-Persönlichkeiten. Es geht um das Thema HSP, also Hochsensitivität und ADHS, ADHD und natürlich alle Side-Effects, die wir damit haben. Also wenn du neurodivers bist, dann ist das hier genau dein Podcast und wir reden über den Weg zu deinem wahren Selbst. Wie er geht, wie er vor allen Dingen nicht geht, das ist das Wichtigere, spart nämlich unfassbar viel Zeit. Und dein Gehirn ist eben etwas anders als das der neurotypischen, deswegen brauchst du auch andere Wege und Lösungen und da bist du hier genau richtig. So, let's go, wir starten gleich mal rein. Ja, okay, hallo, herzlich willkommen zurück und ja, ein weiterer kurzer Abschnitt nochmal zu dem Thema ADS verstehen, möchte ich hier nochmal aufgreifen, das Thema und zwar Aufmerksamkeit, wie die entsteht. Das ist ja unser Hauptproblem laut der Beschreibung, das Aufmerksamkeitsdefizit, also beziehungsweise der Fokus auf das, was wichtig ist. Aufmerksamkeit haben wir mit ADS ja mehr als genug, nur wie gesagt, wir können es schlecht fokussieren. Und hier eben zur Erklärung einmal, Aufmerksamkeit, Schrägstrich, dann auch noch Zerstreutheit. Das beschreibt es dann ja eigentlich eher, was die Beobachter eigentlich sagen wollten. Genau, wie das entsteht, da wollte ich hier eigentlich noch einen kleinen Nachtrag senden sozusagen. Das ist in der Folge Nummer 3 so ein bisschen untergegangen. Das schicke ich jetzt einfach hinterher. Das wird also ein bisschen kürzer. Nichtsdestotrotz ist es mir total wichtig, dass das rauskommt. Und dass du das verstehst, weil Aufmerksamkeit ist halt ein ganz, ganz großes Thema. Für die Erwachsenen, die zuhören, wird der Teil danach dann auch sehr, sehr interessant. Aber dieser ist genauso interessant, eben zu gucken, wo kommt das eigentlich her und wo ist das überhaupt in der Entstehung, quasi in der Entwicklung des Gehirns, was ist da schiefgelaufen? Genau. Also ich hatte im letzten Podcast schon erzählt, dass eben Erregung nur ein Aspekt für Aufmerksamkeit ist. Also ein weiterer wichtiger Aspekt für Aufmerksamkeit oder Aspekte für Aufmerksamkeit sind Interesse. Also dass ich überhaupt Interesse habe an dem, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenken soll. Motivation natürlich. Was bringt mir das? Ne? Macht das Sinn, hier mitzumachen? Und natürlich die emotionalen Prioritäten des Kindes. Ne? Wenn ich an dem Tag irgendwie meine Prioritäten anders setze, aufgrund von was auch immer, von dem vielleicht vorherigen Stunden zu Hause oder Minuten oder des Morgens, kann es sein, dass ich überhaupt mich in der Aufmerksamkeit gar nicht auf irgendwas einlassen kann, weil ich eigentlich andere Aspekte gerade brauche, andere Prioritäten setze. Natürlich gehören dann auch noch körperliche Empfindungen dazu, teils sogar stark, zum Beispiel eben auch ja sowas wie Blutzuckerspiegel. Ne, das ist eine Geschichte, kennen wir bei Kindern, kennen wir vielleicht auch bei Erwachsenen mit ADHS. Es wird ja auch über das Essen, über den Zucker vor allen Dingen, wird viel so ein kleiner Dopaminrausch ausgesteuert, der eben ja auch dazu führt, dass wenn ich eigentlich gut mich versorge mit Nährstoffen und eben vielleicht auch mit zuckerhaltigen Geschichten, dass es mir dann ein bisschen leichter fällt, dass mein Gehirn dann besser läuft. Deswegen ja auch diese Achse hin, alles was so ein bisschen pusht, ne, das ist ja, was den orbitalen Cortex dann so aufweckt sozusagen, dass er seine regulierende Arbeit macht und dass ich mich dann besser fokussieren kann, weil eben Dinge runtergeregelt werden. Das ist ja dieses Paradoxon, was wir jetzt verstehen müssen. In dem Moment, wo der etwas schlafende Wachmann, also dieser präorbitale, der frontalorbitale Cortex, wenn der eben schläft und seine Aufgabe nicht macht, nämlich die Emotionen, die aus dem tieferen Hirn hochkommen, ein bisschen zu regeln, dann fällt es mir eben schwer, mich zu fokussieren. Genau. Wichtig ist auch für mich der Aspekt, eben, wenn wir dann natürlich aufs Kind gucken oder auf die Kindszeit, auch unsere eigene Zeit in der Schule, wenn ich dann sage, okay, wenn Aufmerksamkeit eben auch gelenkt wird von Interesse und Motivation, und das habe ich ganz stark in der Schule eben gespürt, nicht, dass ich nicht interessiert wäre, aber der Frontalunterricht der 80er Jahre, in dem ich beigewohnt habe, 80er-90er, Anfang der 90er, aber so hauptsächlich 70er, 80er oder 80er, 90er, so. Das waren so meine Kern-10 Jahre. Das war ja öde, das war ja nichts, da war ja nichts spannend. Da gab es keine spannenden Materialien, da gab es keine spannenden Leinwände, da gab es keine Filme, da gab es keine Dokumentationen, da gab es Bücher, die waren alles andere als spannend. Also meiner Erinnerung nach, vielleicht ist euch das anders gegangen, aber das und Lehrer, die vom Frontalunterricht her, von der Motivation her auch, ja, mich jetzt nicht vom Hocker gerissen haben und mich eigentlich für fast kein Thema, was unterrichtet wurde, mich begeistern konnten. Also das Interesse, sag ich schon mal dahingestellt, meine Motivation, ja, wo ist meine Motivation, eine tolle Note zu kriegen? Mhm. Bedeutet mir als Mensch mit ADS erstmal gar nichts, da kann ich mir nichts verkaufen. Würden sie das verbinden mit dem Sachpreis, wäre wahrscheinlich mehr getan. Jedenfalls konnte ich mich da nie groß erwärmen, irgendwie mich zu motivieren. Und wenn ich dann sowieso als Querulant in Anführungsstrichen irgendwann gebucht bin und bei den Lehrern sowieso immer nur weiß, ich kann mich da anstrengen, wie ich will, der gibt mir nie mehr als eine 3 oder bei manchen vielleicht sogar noch schlimmer eine 4 oder was weiß ich. Das gibt's ja auch. Es gibt ja auch Lehrer, die buchen einen auf einer gewissen Note. Und dann kann man eigentlich fast die Arbeit vom Kollegen abschreiben, der mal eine 1 gekriegt hat, man kriegt trotzdem eine 3. Habe ich auch erlebt. Also das ist nicht aus der Welt gegriffen. Sowas gibt es. Also meine Motivation irgendwie war jetzt auch nicht so da. Was soll ich mit diesen Noten? Und das ist alles irrational. Es, ja, macht keinen Spaß. Also woher soll meine Aufmerksamkeit kommen? Fragezeichen, ne? Sag ich jetzt mal so. Okay. Ja, und dann sind wir eben drauf eingegangen, dass, ja, gerade in der Schule wird eben dann Aufmerksamkeit als eine Funktion des Intellekts verstanden, ne? Also aber ihr Ursprung ist tief in den Emotionen verwurzelt. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Das war evolutionär wichtig. Wenn wir eben vor dem hungrigen Säbelzahntiger stehen, dann macht es keinen Sinn, irgendwie jetzt erstmal nachzudenken, ob ich jetzt vielleicht weglaufen sollte, sondern nur die Angst, die pure Angst, führt dann dazu, dass ich reagiere, zack und weg, meine Aufmerksamkeit voll auf die Flucht und das Tier und was auch immer, die Gefahr richte und weg bin. Und später erst kommt dann der Intellekt, der sagt, war das jetzt überhaupt nötig? Ach, der stand ja auf der anderen Seite von der Fluss oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja, also das ist ein völliger Denkfehler, auch ich denke mal auch heute noch, also ich sehe es nicht, dass es heute anders ist. Und da ist eben der Punkt, ne? In der Entwicklung des Gehirns werden die Emotion und Motivation geht immer vor Intellekt, also die rechte immer vor linker Gehirnhälfte. Das ist die Entwicklung des Geistes, des menschlichen Gehirns. Emotion und Motivation geht vor Intellekt. Emotionen bleiben immer die Grundlage von Aufmerksamkeit. Und ich glaube, wenn man das eben mal so sich überlegt und das mal sacken lässt, dann wird einem schon vieles klar. So, okay. Also die erste Stufe bei der Entwicklung des Geistes ist Empfindung eine Bedeutung geben. Das hat Stanley Greenspan gesagt, auch ein Neurowissenschaftler. In den ersten Lebensmonaten muss der Säugling Ordnung in sein System aus inneren und äußeren Stimuli bringen. Macht Sinn. Der zentrale Stützpfeiler ist in jedem Fall die Bindungs- und Einstimmungsbeziehung zu der primären Bezugsperson. Das ist für dieses Ordnungssystem total wichtig. Das heißt, die Beziehung ist die Grundlage für die Entwicklung. Ohne den Stützpfeiler der Einlassbeziehung wird das Kind sich nicht konzentrieren können. Das Kleinkind wird zögerlich oder unkontrolliert sein, wenn es darum geht, seine Umgebung zu erkunden. Das ist das, was ich schon mal in einem vorherigen Podcast beschrieben habe. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge es genau war. Es ist eben genau das, wenn ein Säugling, ein Kleinkind in die operative Phase kommt, das heißt, sich so bewegt im Umfeld und hat nicht das Gefühl, dass seine Mutter da ist, ihn sieht, auf ihn aufpasst und es beschützt sozusagen, also dieses Einlassen nicht da ist, dann wird es zögerlich und auch unkontrolliert sein. Es wird dann eben nicht so die Umgebung erforschen wie die Kinder, die merken, Mama, Mama, siehst du mich? Ja, ich sehe dich, hau rein. So, okay. Und eine glückliche Interaktion zwischen der Bezugsperson und dem Säugling wiederum erzeugt Motivation und Erregung, indem sie im Gehirn Endorphine und Dopamin freisetzen. So, und das ist jetzt auch so ein Satz, jeder, der zuhört, versteht jetzt, okay, also wenn ich eine glückliche Interaktion mit meiner Bezugsperson habe als Säugling, erzeugt das Motivation, also mich draußen zu bewegen, und Erregung, ja, Endorphine, Dopamin. Das ist genau das, kommen wir später noch drauf, da entstehen dann auch die Rezeptoren im Gehirn, die es braucht für dieses Dopamin. Aber wenn wir schon unterversorgt sind damit, ist die Anzahl der Dopamin-Rezeptoren so gering, dass wir später selbst mit einer, ja, dass wir einfach ein höheres Level auch brauchen an Dopaminausstoß, weil wir einfach gar nicht genug Rezeptoren haben auch. Also das ist ein Mangel, der da schon losgeht. Ja, Aufmerksamkeit und emotionale Sicherheit sind während der gesamten Kindheit eng miteinander verbunden. Auch ein ganz wichtiger Satz. Was wie ein Aufmerksamkeitsdefizit aussieht, kann in Wirklichkeit ein Vertieftsein in etwas sein, das dem Kind emotional wichtig ist. Zum Beispiel eben die Beziehung zu anderen Menschen, ne? Zu seinen Peers, zu seinen Mitleuten. Kenne ich von mir aus dem Schulraum. Also wenn ich da mich dann orientiert habe, mehr zu meinen Nachbarn oder zu anderen Leuten, nicht nur aus Langeweile, sondern eben auch wirklich dieses, ja, das ist mir emotional wichtig. Ich sitze da alleine und ich kann das nur unterschreiben, dass ich es zumindest so empfunden habe. Es wird wahrscheinlich vielen Menschen oder allen Menschen da draußen mit ADS auch so gehen. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr dazu was zu sagen habt. Für zutiefst verletzte Menschen kann die innere Welt mehr Sinn machen als die äußere. Diese quälende Sehnsucht nach emotionalem Kontakt erklärt auch das Paradox, dass viele Kinder mit ADHS trotzdem in der Lage sind, sich auf eine Arbeit zu konzentrieren, wenn ein Erwachsener zugegen ist, der ihm Aufmerksamkeit schenkt. Das wurde schon oft beobachtet. Das wird auch heute in der Therapie, wenn man zum Therapeuten geht, zum Coach geht, zum Arzt geht, ganz klar gesagt, also machen Sie mit Ihrem Kind zusammen Hausaufgaben in Anführungsstrichen. Also setzen Sie es an den Küchentisch und Sie können gerne abwaschen. Aber lassen Sie es bei sich arbeiten, nicht alleine im Zimmer. Das war bei mir passiert. Ich musste mal alleine an meinem Schreibtisch, das hat gar nicht geklappt. Und dann müssen Sie da sein und dann müssen Sie da sein für Ihr Kind. Das heißt, da braucht man dann diese Aufmerksamkeit, dass da jemand ist und sagt, und kriegst du es hin? Oh ja, machst du gut, sieht ja super aus, die 5, mal weiter. So, ganz wichtig. Und dann können diese Kinder sehr wohl mit einem erhöhten hohen Aufmerksamkeitslevel ihre Hausaufgaben machen, weil eben diese Sicherheit da ist. Bindung fördert die Aufmerksamkeit, Angst schwächt sie. So, bin ich jetzt alleine auf dem Zimmer und habe wieder mal Versagensängste, dass ich es nicht hinkriege, ja, habe ich wahrscheinlich eher Angst und dann funktioniert meine Aufmerksamkeit noch schlechter. So, dann gucke ich aus dem Fenster, dann dissoziiere ich ein bisschen, weil ich mich eh schlecht fühle. Dann sehe ich draußen die Vögel und den blauen Himmel und die Sonne und dann will ich eigentlich lieber raus und weg und Fahrrad fahren und irgendwas anderes machen, aber bestimmt nicht hier sitzen alleine und jetzt meine Hausaufgabe machen, die ich eh nicht verstehe oder die mir eh zu öde ist. Ist ein Kreislauf. So, nur mal zum Verständnis. So. Ja, dann haben wir ja das Problem, das Gegenteil ist eben Zerstreutheit. Das ist eben jetzt wirklich das auch, was wir haben, was einfach so ist. Wir haben ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis. So, ich gehe in den Raum rein und sage, was wollte ich hier eigentlich holen? So, wir sind so ein bisschen Gedanken verloren. Ne? Laut Psychiater Daniel Schechter ist das eine Art von Amnesie, die auftritt, weil die Aufmerksamkeit gebraucht wird, um periodische Erinnerungen zu bilden. Das heißt, und immer wieder unsere Aufmerksamkeitsressourcen durch innere Gedanken und Gefühle verbraucht werden, weil wir uns immer wieder neu verorten bei uns selbst. Wie geht's uns? Und so weiter. Und dann bleibt nur wenig übrig von dieser Leistung, um uns mit der Außenwelt zu beschäftigen. Und dann sind wir auf dem Weg, wirklich von einem Raum zum anderen, schon wieder bei uns mit der Aufmerksamkeit und kommen dann in den Raum und sagen, scheiße, was wollte ich jetzt hier eigentlich? Kenne ich. Ist bei mir leidlich, also ist nicht krass ausgeprägt, dass mir das ständig immer wieder passiert. Was passiert mir? Es passiert mir. Ich kann es nicht leugnen. Ich weiß aber nicht, ja, im Verhältnis zu anderen habe ich das Gefühl, ist das bei mir schwach ausgeprägt. So, ich würde mal sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 ist es bei mir vielleicht eine 3. So würde ich es jetzt einordnen. Bei mir kann jeder mal reinfühlen. Jedenfalls sehr interessant auch. Es gibt noch ein Beispiel hier, da hat eine ADHS-Autorin, also eine Autorin, die ADHS hat, keine ADHS-Autorin, sondern eine Autorin, die schreibt Bücher so, und die hat mal erzählt, ja, als Kind war ich so ein überspanntes Plappermaul mit Pfeffer im Hintern, so hat sie sich selbst genannt, ne, und hat dann so erzählt in einer Sitzung, ja, ich war einfach unvorhersehbar, explosiv, intensiv, unfokussiert und immer darauf aus, mit anderen Kindern zu plaudern. So, und dann hat der Dr. Mathé zu ihr gesagt, Gabor Mathé, sehen Sie, Sie waren fokussiert, aber auf das, was für Sie wichtig war, nämlich Ihre Beziehung in der Welt. Aber niemand hat es verstanden. Ja, das lasse ich mal so stehen als letzten Satz. Das soll es nämlich jetzt hier als Anhang auch schon gewesen sein. Wir kommen natürlich noch auf Aufmerksamkeit wieder zurück, aber einfach zu erkennen, wie wichtig in der Kindheit, in der kindlichen Entwicklung des Gehirns, diese erste Beziehung ist, und zu erkennen, dass unsere Aufmerksamkeit und später eben auch die Zerstreutheit und Ähnliches alles damit zusammenhängt, dass in diesem wichtigen Alter von 1 bis 3 da alles gut läuft, damit wir nämlich das, damit sich alles gesund entwickelt. Und dann später, wenn wir die Aufmerksamkeit richten müssen, wir auch in der Lage sind, die zu richten, weil wir nämlich ja genug Selbstvertrauen sozusagen haben, nicht so viel Ängste und eben dieses Kind sein konnten, was eben mutig in die Welt geht. So. Und wenn das natürlich nicht ist, weil auch schon die Eltern unter Stress und Angst und Problemen leiden oder gelitten haben, dann ist das eben unterbrochen, dann hat sich das nicht gesund entwickelt und in der Folge heraus haben wir dann eben diese Probleme mit der Aufmerksamkeit oder dem Fokus. So, unseren Fokus zu richten oder eben, ja, Aufmerksamkeit, ja, dazu zeigen. Also ganz wichtig finde ich auch in diesem Zusammenhang nochmal aufzuzeigen, wie falsch jahrzehntelang der Blick auf Menschen oder Kinder mit ADHS war in der Schule, in dem gesagt wurde, ihr müsst dich mehr konzentrieren lernen und hin und her, ihr müsstet auch mal ein bisschen mehr hier. Es ist halt nicht willentlich. Es sind auch soziale und es sind eben soziokulturelle und es sind eben auch diese chemischen Prozesse im Gehirn. Das ist ja noch nicht mal so, dass das nur mit dem Angstthema zu tun hat, dem Angstkreislauf, den ich im letzten Podcast erklärt habe, also Folge 3, sondern eben ja auch noch diese chemischen Prozesse ja auch ablaufen. Dopaminmangel, sage ich jetzt mal so. Oder zumindest alles, was wir damit in Verbindung bringen. Das ist ja auch nicht bewiesen. Ne? Das ist ja erstmal noch immer eine unbewiesene These über Dopamin und die Stoffe werde ich nochmal sprechen. Nur so viel gesagt. Das, was gesagt wird, ist eine Annahme. So, und dass das Dopamin, wenn ich das nehme als jetzt Medikament, sagen wir Ritalin ähnliches, oder dass ich dann an den richtigen Stellen nur dieses Mittel wirksam macht und an allen anderen Stellen nicht, ist ja auch so eine These. So. Also da wird dann natürlich eine Verbesserung gebracht, aber es gibt eben auch Nebenwirkungen. So, darüber habe ich bei meinen Medikamenten gesprochen und könnt ihr da auch nochmal reinhören. Auch ein interessanter Podcast, empfehle ich sehr. Puh. Dann würde ich sagen, ist damit das Thema so ein bisschen entwicklungstechnisch Aufmerksamkeit abgeschlossen. Wir gehen jetzt weiter. Der nächste Podcast wird über Hyperaktivität sein, Lethargie und Scham. Das sind die drei wichtigen Punkte. Lege ich euch sehr ans Herz. Da erkläre ich quasi die Hyperaktivität. Was ist da los? Und ja, wie entwickelt sie? Warum hat sich das so entwickelt? Genau. Finde ich alles interessant. Ist auch alles wichtig. Ich betone es nochmal. Hier bei diesem Podcast geht es darum, dass du anfängst, dich zu verstehen, dass du anfängst zu verstehen, wo kommt es her, warum ist es so, warum bin ich so, wie ich bin. Das, was du deine Persönlichkeitsmerkmale nennst, ist fast zu 100% eine Reaktion darauf, was du als Kind erlebt hast, was dir widerfahren ist. Darauf hast du Mechanismen entwickelt. Unbewusst natürlich, die du mit dir rumträgst und die heute deine Persönlichkeit ausmachen, die aber einfach ADHS sind. Und eigentlich mit deinem wahren Selbst und deiner Persönlichkeit gar nichts zu tun haben, sondern eigentlich nur mit diesem System, was hier passiert ist. Interessanterweise auch, jetzt könnte man das alles wieder ad absurdum reden, Wirst du das aber bei jedem Menschen auf der Welt mit ADHS, der wird dir das bestätigen. Jeder Mensch wird sagen, ich sehe das, ich fühle es genauso, so ist es. Und da haben wir ja wieder die Gleichheit. Und wir werden wahrscheinlich dann alle, wenn wir hingucken, ehrlich sagen, ja, okay, meine Eltern, die waren ganz schön gestresst oder die waren nicht aufmerksam oder es war nur ein Elternteil da oder ich bin sogar leider eine Waise oder was weiß ich. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum das so ist. Aber das, wenn man dann ehrlich hinguckt, dann kommen diese ganzen Themen auf den Tisch. Und dann macht auch alles Sinn. Das wollte ich sagen. So, für mich hat immer bei der Lektüre dieser ganzen Bücher und dem Auseinandersetzen damit über fast einem Jahr und der Recherche und dem Querlesen und dem auch Lesen von anderen Berichten, hat das hier sofort alles, das hat Hand und Fuß von A bis Z. Ich habe da überhaupt keine Hiccups. Ich spüre da überhaupt keine... ja, vielleicht, sondern das ist alles für mich genauso, wie ich es empfunden habe, wie ich es fühle. Da kommen wir jetzt auch im nächsten Part, wo es um die Scham geht, das ist nämlich sehr wichtig. Wenn das zum Beispiel dann noch in Kombination ist mit einer narzisstischen Erziehung, mit einer narzisstischen Mutter, narzisstischem Vater, narzisstischen Bezugsperson, dann ja, wird das nochmal interessant, weil Scham für Narzissten ein Wirkmechanismus ist, mit dem sie eben arbeiten viel, Menschen zu beschämen, gerade die eben ihre Opfer sozusagen, die sie sich rauspicken, zu beschämen, da ziehen die ja Energie draus. Aber kommen wir gleich zu. Aber das ist eben, wie gesagt, ja, auch da habe ich immer nur Kopfnicken und diese Erkenntnisgewinnung ist halt total wichtig auf dem Weg zur Heilung, weil du verstehen wirst, du bist nicht falsch, du hast keine Schuld. Es geht auch nicht um Schuld bei den Eltern später. Natürlich, Schuldfrage, da werde ich noch einen eigenen Podcast zu machen, weil davon müssen wir uns lösen. Das kommt hier aber auch vor in dieser Reihe. Also kommen wir später zu. Schieben wir noch ein bisschen nach hinten. So. Und ja, und das ist total wichtig auf dem Weg, das Verstehen, was ist hier los, warum bin ich so, warum ist die ganze Geschichte so gelaufen und das alles macht den Weg frei und zeigt uns den Weg und öffnet die Tür in Richtung... Boah, ich kann mich endlich loslassen. Ich kann mich aus dieser schlimmen Lage befreien, dass ich irgendwie mein Leben verkacke oder dass ich irgendwie falsch bin oder dass ich die Sachen nicht besser kann. So, deswegen kannst du es nicht besser. Nicht, weil du schlecht bist oder weil du ein schlechter Mensch bist oder weil du faul bist oder irgendwas, was zu dir gesagt wurde, sondern wirklich, weil das passiert ist. So. Und auch wichtiger noch immer als das, was passiert ist, ist das, was nicht passiert ist und hätte passieren sollen und müssen, nämlich die positiven Sachen. Wie eben, dass da jemand ist, der sich auf dich einlässt. Das kann sehr traurig machen, ist ein Side-Effekt, gehört dazu, muss man ein bisschen durch. Aber im Nachgang dann nach der Trauer, und die wird sich einstellen bei dir, die Trauer, im Nachgang dann wirst du dich selber befreit fühlen und wirst dich auch, ja, dem Thema Selbstliebe dann besser widmen können, weil du nichts dafür kannst. So, das ist dann das Nächste. Und das letzten Endes macht dann frei. Ja, und uns stärker und gesünder. Das ist das Ziel. So, würde ich sagen, okay, dann war es das für heute. Und ja, dann geht es gleich weiter mit dem spannenden Thema Hyperaktivität und Lethargie und Scham. Das wird auch spannend. Also, bleibt gesund, macht's gut, bis dann, euer Teil. Ja, und das war's für heute. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich unfassbar über ein Like. Ich freue mich auch noch riesig, wenn du den Kanal abonnierst und weiterhin dabei bist. Wenn dich der Inhalt interessiert hat, wenn du es toll fandest, dann gerne auch teilen. Freue ich mich total. Wenn du was über mich und mein Coaching wissen willst, auf meiner Seite www.tyronparker.de und du kannst mir natürlich auch auf Instagram folgen, tyron_thecoach. Ja, und dann freue ich mich einfach aufs nächste Mal. Danke, dass du da warst und bleib gesund und macht's gut. Euer Tai.